Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Seit diesem Wochenende gehört nun auch Heidenau in Sachsen zu jenen Orten, bei deren Nennung man an Rechtsradikale wird denken müssen und an Menschen, die hier Schutz suchen und dann so viel Hass erfahren müssen. Aber solch ein Heidenau gibt es leider nicht nur einmal in diesem Land. Allein heute ist in Baden-Württemberg eine geplante Asylbewerberunterkunft in Flammen aufgegangen. Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe. Wir müssen zudem erfahren, dass in Hildesheim rechtsextreme Flüchtlinge angegriffen haben. Und in einer Berliner S-Bahn haben Neonazis eine Migrantin und deren Kinder beleidigt und offenbar auf diese uriniert. Nicht selten wurden in der Vergangenheit solche Widerwärtigkeiten verharmlost oder kleingeredet. Doch nach den vergangenen Wochen, in denen es immer wieder Gewalt gegen Asylbewerber gab, hat nun heute auch die Kanzlerin klare Worte gefunden. Man wünschte sich ähnlich klare Antworten bei der Flüchtlingspolitik in Deutschland und erst recht in Europa. Marie-Christine Böse berichtet.
Zwei Küsschen, ein Lächeln, dann werden die Mienen ernster. Denn Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Hollande wollen reden. Über die Flüchtlingsprobleme, über gerechte Verteilung, EU-weite Regeln. Zuerst aber muss die Kanzlerin den Blick ins eigene Land richten, nach Sachsen. Merkel verurteilt die fremdenfeindliche Randale in Heidenau.
Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen.
Deutliche Worte nach langem Schweigen. Druck hatte sich aufgebaut. Im Internet kursieren Schlagworte wie Merkel, sag was. Auch Opposition und SPD fordern klare Kante. Der Vizekanzler setzt dann als erster den Ton. Spontan ändert SPD-Chef Gabriel die Route seiner Sommerreise, besucht das Asylbewerberheim in Heidenau. Gabriel macht sich ein Bild, redet, hört zu, nennt die Krawallmacher Pack.
Für die gibt's nur eine Antwort. Polizei, Staatsanwaltschaft und nach Möglichkeit für jeden, den wir da erwischen, auch das Gefängnis.
Sein Auftritt, eine Gratwanderung. Einerseits fordert Gabriel Solidarität mit den Flüchtlingen. Doch sie müssten auch solidarisch verteilt werden. Sonst gerieten offene Grenzen in Gefahr.
Wenn auf Dauer eine Vielzahl europäischer Mitgliedstaaten erklärt, sie habe damit eigentlich nichts zu tun, dann wird der Druck auf offene Grenzen in Europa immer stärker werden. Ich will nicht, dass wir sie schließen.
Es sind solche Bilder, die wohl auch Merkel und Hollande treiben. Tausende Verzweifelte durchqueren Serbien, Ziel Westeuropa. Ungarn baut zur Abschottung einen riesigen Zaun. Und Frankreich kämpft mit mehr Polizei gegen den Flüchtlingsandrang am Eurotunnel. Ein Kampf gegen Symptome. Heute in Berlin weitere Absichtserklärungen. Hollande fordert ein einheitliches Asylverfahren in der EU. Wir brauchen das, sagt er. Es ist wichtig für die Freizügigkeit im Schengen-Raum. Es kann nicht sein, dass manche Länder viel mehr Flüchtlinge aufnehmen als andere. Doch Großbritannien und osteuropäische Länder machen bisher nicht mit bei einer Quote. Diese Blockade müssten Paris und Berlin brechen. Nur wie? Beide wollen nun eine europaweite Einigung, welche Herkunftsländer sicher sind, wer also schneller abgeschoben werden kann. Das zielt vor allem auf Menschen vom Balkan. In Ankunftsländern wie Italien und Griechenland sollen Aufnahmezentren entstehen zur Registrierung. Geplant sei,
dass wir solche Registrierungszentren gemeinsam errichten, auch gemeinsam dort Personal zur Verfügung stellen. Und dies muss jetzt schnell geschehen, noch in diesem Jahr geschehen. Wir können keine Verzögerung akzeptieren.
Tempo, Solidarität, Gerechtigkeit. Diese Worte sagen sie heute oft. Bislang aber ist davon wenig zu spüren. Scheitern Merkel und Hollande mit ihrem Vorstoß, droht Europa in der Asylfrage auseinanderzudriften.
Dass Angela Merkel und François Hollande eine gemeinsame europäische Antwort in der Flüchtlingspolitik einfordern, das ist aus ihrer Sicht mehr als überfällig. Denn nicht wenige Mitgliedsländer in der Europäischen Union, vor allem die osteuropäischen, weigern sich beharrlich, Flüchtlinge aufzunehmen und finden, das sollen man schön die anderen machen. Und die anderen, das ist vor allem Deutschland. Hier haben zwischen Januar und Mai dieses Jahres mehr als 136.000 Flüchtlinge einen Asylantrag gestellt. Danach kommt Ungarn mit etwa 50.000 Asylanträgen. Und in Frankreich, Italien und Schweden sind es um die 25.000. Diese fünf Länder haben zusammen mehr als 90% derer aufgenommen, die in den ersten fünf Monaten dieses Jahres in die EU gekommen sind, also fast alle. Deshalb die dringende Forderung an die übrigen 23 EU-Staaten: Ihr müsst bitte schön auch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Bettina Schakus in Brüssel. Welche Möglichkeiten hat die EU denn, diese Länder zu verpflichten? Denn bis jetzt ist das ja eine freiwillige Entscheidung, ob man Flüchtlinge aufnimmt.
Genau, das ist auch die große Frage, denn man muss wissen, es gab auch schon europäische Innenministerkonferenzen. Da sind Deutschland und Frankreich schon einmal sehr geschlossen und entschlossen, wie auch gerade gesehen, aufgetreten, aber sie konnten sich nicht durchsetzen. Eine verpflichtende Verteilungsquote, die EU-Kommission schon mal vorgeschlagen und gefordert hat, also dass man nach bestimmten Kriterien die Flüchtlinge aufteilt, die gilt als utopisch, die haben viele nicht mitgemacht, aber auch freiwillige Zusagen sind von Ländern wie Polen oder Tschechien eben nicht zu bekommen. Was vielleicht helfen könnte, ist Geld. Entweder Geld, das man den zögerlichen Staaten gibt für den Bau von Flüchtlingsheimen und Unterkünften, damit sie eben Menschen aufnehmen. Oder man einigt sich darauf, dass die Staaten, die weniger Flüchtlinge aufnehmen wollen, als sie eigentlich sollen, dann eben die anderen, die mehr Last auf ihren Schultern tragen, finanziell unterstützen müssen. Solche Konzepte kursieren hier in Brüssel, aber dem müssten wiederum die Hauptstädte zustimmen. Sanktionsmöglichkeiten, muss man wissen, hat die Kommission, hat man hier in Brüssel nicht.
Genauso uneinig ist man sich, wenn es um die sicheren Herkunftsländer geht, also jene Länder, in die Flüchtlinge zurückgeschickt werden können, weil sie nicht politisch verfolgt werden, sondern in rein wirtschaftlicher Not sind. Wie kann es hier überhaupt Fortschritte geben?
Das ist genauso ein Flickenteppich. Jede europäische Hauptstadt legt selbst fest, welche Länder sie nun als sicher einstufen will. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommissionschef Juncker hat in einem Zeitungsinterview jetzt gefordert, die EU-Mitgliedsländer müssten sich doch gemeinsam auf eine Liste einigen. Da sollten dann zum Beispiel eben auch die EU-Beitrittskandidaten, also die Länder aus dem Westbalkan, stehen. Wenn das gemeinsam gemacht würde, muss man wissen, wären die Verfahren viel einheitlicher und auch schneller. Aber auch das fordert Juncker nicht zum ersten Mal. Bisher hat das alles nicht geklappt, weil die Hauptstädte das lieber alleine für sich regeln wollen. Man muss wirklich sagen, in der Flüchtlingspolitik zeigt sich in diesen Tagen, es regiert der reine Egoismus der Einzelstaaten und nicht eine solidarische Wertegemeinschaft namens Europa.
Danke, Bettina Schakus nach Brüssel. Über die vielen Flüchtlinge, die aus Afrika und Asien zu uns kommen, vergessen wir im Moment häufig die Ukraine. Auch dort sind viele Menschen auf der Flucht, wenn auch im eigenen Land. Sie mussten vor den immer noch andauernden Kämpfen fliehen. Seit 1,5 Jahren herrscht Krieg im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland. In den Gebieten um die Städte Lugansk und Donetsk, die die pro-russischen Separatisten besetzt haben, kommt es immer wieder zu Gefechten mit der ukrainischen Armee. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem der Waffenstillstand, der im Abkommen von Minsk unterschrieben wurde, nicht von beiden Seiten gebrochen wird. Fast schon trotzig feiert die Ukraine heute das Fest der Unabhängigkeit. Über einen scheinbar unlösbaren Konflikt und längst kriegsmüde Ukrainer Goline Atay.
Eine Spritze am Morgen, eine am Abend gegen die Schmerzen. Für Alexander Paralew ist der tägliche Gang zum Militärkrankenhaus Routine geworden. Zweimal wurde der Soldat, der sich freiwillig meldete, verwundet. Dennoch kehrte er zurück an die Front. Dann schwor er allem ab, verlor seinen Kampfgeist, wie er sagt. Die Menschen sind müde von all dem. Ein Krieg bringt nichts Gutes. Außer Tod bringt er nichts. Wenn sogar Kinder mit Geschossen spielen und nicht mal die normalen Geschosse sind ihnen gut genug, die haben doch keine Kindheit mehr. Alexander Paralew ist Halbrusse. Seine alten Kameraden im freiwilligen Bataillon kämen aus vielen Ländern, erklärt er sichtlich stolz, als er seine Gefährten sieht. Seine Helden, sagt er, jetzt würde er doch gerne mit ihnen marschieren, an diesem Feiertag. Diese Männer sind bewusst in das Bataillon gegangen, die begriffen, wohin sie gehen, was ihre Ziele sind. Das Ziel ist die Freiheit der Ukraine. Mit einer Mischung aus Stolz und Bitterkeit, Freude und Trauer verfolgen die Ukrainer den Marsch. Die Waffen unten, ohne Militärgerät, das ist dieses Jahr an der Front geblieben. Dort werde es schließlich gebraucht, sagen sie. Schweigeminute. Über 200 Soldaten sind seit den Waffenstillstandsvereinbarungen vom Februar gestorben. Mich schmerzt, dass viele ihr Leben aufgaben, damit wir heute hier feiern können. Die Mentalität der Menschen hat sich verändert und das freut mich. Tatsächlich, mit großer Disziplin organisiert die Zivilgesellschaft sich selbst und hilft sich selbst. Sogar Natalia Yusupova, eine bekannte Geschäftsfrau, ließ sich von diesem Geist der Hilfsbereitschaft mitreißen. Sie beschloss, verwundeten Soldaten zu helfen. Der Staat gibt nur Medaillen aus. Vielleicht braucht jemand ja Medaillen und mag das. Aber ich denke, Unterstützung sollte anders aussehen. In erster Linie finanziell, damit die Menschen sich nicht schäbig fühlen müssen. Die Vertreter der alten Elite haben viel Vertrauen eingebüßt. Ihre Umfragewerte so schlecht wie noch nie. Der Präsident steckt in einem Dilemma. Er muss innere Ansprüche und außenpolitischen Druck irgendwie ausgleichen. Wir sind für den Frieden, aber wir sind keine Pazifisten. Deswegen werden wir die Ausgaben für unsere Streitkräfte erhöhen, die Gehälter unserer Soldaten ebenso. Und die Vertragssoldaten als Teil der Armee stärken. Auf dünnem Eis, so Poroschenko, bewege sich die Ukraine in das 25. Jahr ihrer Unabhängigkeit. Für die kämpft sie immer noch.
Ja, symbolträchtiger hätte es kaum sein können, dass der ukrainische Präsident heute am Tag der Unabhängigkeit nach den Feierlichkeiten in Kiew auch noch am Abend nach Berlin reiste, um bei Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande um Unterstützung zu werben im festgefahrenen Konflikt mit den Separatisten zum einen und Russland zum anderen. Fragen wir Reinhard Becker in Berlin. Hat Poroschenko die Unterstützung denn bekommen, die er wollte?
Naja, vordergründig ja, allein, Sie haben es gerade gesagt, dass er an diesem für die Ukraine so wichtigen Tag von den wichtigsten Regierungschefs in Europa empfangen wurde, dass sie mit ihm geredet haben. Nach der Pressekonferenz und beim Abendessen, so ist zu hören, haben sowohl Angela Merkel als auch François Hollande dann aber Klartext geredet. Sie haben auch Petro Poroschenko daran erinnert, dass auch die Ukraine zum Minsker Abkommen beitragen muss, dass auch die Ukraine Verpflichtungen hat, den Waffenstillstand einzuhalten, vor allen Dingen aber auch Reformen in der Ukraine umzusetzen, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verändern und zu verbessern vor allem. Das sind Dinge, da muss er noch liefern und das wurde ihm, so ist zu hören, heute sehr deutlich gesagt.
Mhm. Nicht nur Moskau hat heute kritisiert, dass der russische Präsident heute nicht in Berlin dabei war. Wieso war der nicht eingeladen?
Ja, das war eine bisschen schizophrene Situation, denn Berlin, die Bundesregierung hat sich bemüht, das alles runterzuspielen. Dann hieß es, es gehe ja darum, das ganze Fragen aus ukrainischer Perspektive zu vertiefen. Andererseits hat man sich dann wieder munter widersprochen. Die Kanzlerin hat gesagt, das Gespräch diene dazu zur Stärkung und Kräftigung des Normandie-Formats. Dazu hätte allerdings Russland gehört. Im Kern hat man sich wohl nichts versprochen, was die Dinge weiter bewegt, keine Entscheidung. Man wollte einfach mit Petro Poroschenko reden, um eben den Prozess in der Ukraine voranzubringen. Mit Russland, das hat die Bundeskanzlerin klar gesagt, will man dann, wenn es passt, heißt, wenn es was zu entscheiden gibt und wenn man Aussicht hat, dass sich was bewegt, wieder reden und sich dann auch mit Wladimir Putin treffen.
Vielen Dank, Reinhard Becker aus Berlin. Und wir blicken nach Syrien. Dort hat die Terrormiliz Islamischer Staat nach Angaben der syrischen Antikenverwaltung einen weiteren Kulturschatz des Nahen Ostens zerstört. Die Nachricht mit Jan Hofer.
Demnach sprengten die Extremisten eine 2000 Jahre alte Tempelanlage in der Wüstenstadt Palmyra in die Luft. Die Gebetsstätte gehörte zum UNESCO-Kulturerbe. Palmyra war im Mai von den Milizen erobert worden. Nach UN-Angaben sind in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs mehr als 300 historische Stätten geplündert, beschädigt oder zerstört worden. Frankreich hat die vier Männer geehrt, die am Freitag den Terroranschlag in einem Schnellzug verhindert hatten. Präsident Hollande ernannte die drei Amerikaner und einen Briten zu Rittern der Ehrenlegion. Es ist die höchste französische Auszeichnung. Hollande sagte, die Franzosen bewunderten den Mut, mit dem die vier den schwer bewaffneten Attentäter überwältigt hätten. Nach tagelangen Verhandlungen haben sich Nord- und Südkorea auf Schritte zur Entspannung der jüngsten Krise verständigt. Das teilte die südkoreanische Regierung mit. Der Norden werde den quasi Kriegszustand aufheben und der Süden seine Lautsprecherpropaganda an der gemeinsamen Grenze einstellen. Der Bundestag ist seit heute wieder online. Das Computersystem war vier Tage lang general überholt worden. Anlass war eine groß angelegte Cyberattacke, die im Mai bekannt geworden war. Unbekannte hatten dabei Daten abgegriffen. Während das IT-Netz überarbeitet wurde, konnten die Abgeordneten weder auf ihre Bundestagsmails noch auf das Intranet zugreifen. Immer mehr Energieversorger wollen konventionelle Kraftwerke stilllegen. Grund sind die an der Börse sinkenden Strompreise. Nach der neuen Liste der Bundesnetzagentur planen die Unternehmen, 57 Anlagen abzuschalten. Das sind 9 mehr als noch Anfang dieses Jahres vorgesehen. Die Energiebranche sprach von einer besorgniserregenden Situation. Das Bundeswirtschaftsministerium betonte dagegen, die Versorgungssicherheit sei auch im nächsten Winter gewährleistet. Soweit die Nachrichten und damit zurück zu Karin Mioska.
Und wir gehen nach China. In den 80er Jahren war dieser Stadtteil von Shanghai noch eine Brache voll mit abgewrackten Hafenanlagen. Doch so schnell wie die chinesische Wirtschaft in die Höhe schoss, so schnell wuchsen auf Pudong, die Wolkenkratzer in den Himmel. Die Chinesen wollten der ganzen Welt zeigen, dass sie ganz oben mitspielen können und da musste eine Skyline her wie New York, Dubai oder Tokio sie haben. Doch die Zeiten der schwindelerregenden Höhenflüge scheinen in China vorbei zu sein. An der Shanghaier Börse gab es heute den schlimmsten Absturz seit 8 Jahren. Ariane Reimers.
Alles grün. In China heißt das, die Werte fallen. Seit dem Crash im Juni haben die chinesischen Börsen die Gewinne eines ganzen Jahres verloren. Und das, obwohl die Regierung seit Wochen versucht, den Markt zu stabilisieren. Erst jetzt am Wochenende hatte Peking angekündigt, dass Pensionsfonds in den Aktienmarkt investieren dürften, um Geld in die Börse zu pumpen. Die Kader wollen verhindern, dass die Aktienbesitzer wütend werden. Der soziale Frieden in China hängt an der Zufriedenheit seiner Mittelklasse. 90 Millionen Chinesen haben ein Depot. Aktien zu kaufen ist längst eine Art Volkssport. Jung und alt gleichermaßen sind an der Börse aktiv. Nun kommt für viele der bittere Absturz. Wie können Märkte jeden Tag fallen? 1, 2, 3, 4, 5 Tage. 5 Tage in Folge geht es schon bergab, ohne sich zu erholen. Der Markt sollte längst schon wieder steigen, aber fällt einfach immer weiter. In so einer Situation wollen wir nicht mehr investieren. Alle unsere Gewinne sind doch ohnehin schon aufgefressen. Experten sehen die Talfahrt aber auch als notwendige Korrektur. Der Börsenboom des letzten Jahres habe nicht im Einklang mit der Entwicklung der Realwirtschaft gestanden. Und die schwächelt. Die chinesische Exportrate ist eingebrochen. Die Industrieproduktion lahmt. In den ersten beiden Quartalen wuchs die Wirtschaft nach offiziellen Angaben zwar noch um 7%, genau wie auf dem Volkskongress im März angekündigt. Es gibt aber Befürchtungen, dass das Ziel bis zum Jahresende nicht gehalten werden kann. In Teilen ist diese Entwicklung gewollt. China will weg von der Werkbank, sich langfristig in eine Dienstleistungsgesellschaft wandeln. Der Weg dahin ist dornig. Der heutige Absturz lässt die Börsen in ganz Asien zittern. Über allem steht die Angst, dass die Schwäche der chinesischen Wirtschaft tiefgreifender ist und andere Volkswirtschaften mit sich reißen könnte.
Und diese Angst geht auch in Europa um, denn Sissi Heidmanek in Frankfurt, auch an der deutschen Börse hat es gekracht.
Ja, der deutsche Aktienindex hat seine Talfahrt nochmal beschleunigt. Die Sorge um die Situation in China und weiter fallende Rohstoffpreise haben Anleger heute regelrecht in Panik versetzt. In der Spitze hat der DAX fast 8% verloren mit einem Minus von 4,7% und 9.648 Punkten ist er aus dem Handel gegangen. Die einen sprechen von Crash auf Raten und Panik, die anderen von notwendiger Korrektur. Seine Jahresgewinne hat der deutsche Aktienindex in jedem jeden Fall komplett wieder abgegeben und die ersten Finanzhäuser haben ihre Jahresprognose für den DAX gesenkt.
Vielen Dank, Sissi Heidmanek aus Frankfurt. Und die Folgen dieses Börsencrashs kommentiert nun Markus Gürne vom Hessischen Rundfunk.
Zweistelliges Wirtschaftswachstum und zuletzt schwindelerregend steigende Kurse an der Börse. Solche Superlative waren in China ganz normal. Dieser Boom endet nun mit einem lauten Knall. China geht es schlechter, als wir alle dachten und die Regierung in Peking uns glauben machen wollte. Die Traumwerte von einst sind passé. Und auch 7% Wirtschaftswachstum, die die Führung in Peking immer noch anpeilt, erscheinen märchenhaft. Was geht uns das an, werden Sie vielleicht fragen. Viel. Sehr viel. Denn unser Wohlstand ist dem Chinas so eng verbunden wie noch nie. Vielleicht viel zu lange war das Reich der Mitte das Sinnbild für das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten. Allen voran die deutschen Autohersteller haben jetzt Sorgenfalten auf der Stirn und die Belegschaften gleich dazu. Denn Arbeitsplätze werden durch Absatz gesichert. Den gibt es in China auch weiterhin, aber gebremster. Dass die Finanzmärkte weltweit so zittern, hat noch einen anderen Grund. Aufgebläht durch das billige Geld der Notenbanken haben sich an den Börsen, auch bei uns, die nächsten Blasen gebildet. Jetzt werden die Börsen auf Normalmaß zurechtgestutzt. Ein Crash ist das aber nicht. Weder in China noch bei uns. Sondern die Börse und das normale Leistungsniveau der Wirtschaft kommen wieder ins Gleichgewicht. Und deshalb ist das nicht der Beginn der nächsten Weltwirtschaftskrise. Die drei größten Volkswirtschaften der Welt, die USA, China und die Eurozone, wachsen. Nur eben langsamer und vielleicht deshalb auch gesünder.
Markus Gürne kommentierte. Die Qualität der Kinderbetreuung in deutschen Krippen und Kindergärten ist gestiegen. Noch einmal Nachricht mit Jan Hofer.
Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat sich der Personalschlüssel verbessert. Demnach kamen im vergangenen Jahr auf eine Vollzeitkraft im Schnitt 4,4 Krippenkinder und 9,5 Kinder im Kindergarten. Zuvor hatten die Zahlen etwas höher gelegen. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Baden-Württemberg kommt beim Betreuungsverhältnis für die unter Dreijährigen dem Idealwert am nächsten. Am schlechtesten schneiden im Westen Hamburg und im Osten Sachsen ab. Das Picasso-Museum in Münster erhält bedeutenden Zuwachs. Ab Herbst kommenden Jahres werden dort mehr als 100 Werke von Henri Matisse ausgestellt. Nach Angaben des Museums handelt es sich um die größte Sammlung des französischen Künstlers in Deutschland.
Das Picasso-Museum Münster hat mit diesem Neuzugang eine ideale Ergänzung seiner Bestände. 121 Grafiken des Franzosen Henri Matisse konnten direkt von seinen Erben in Paris erworben werden. Sie hatten darauf verzichtet, das millionenschwere grafische Werk einzeln in alle Welt verstreut teuer zu verkaufen. Museumsdirektor Markus Müller hatte den Verkauf an einen finanzstarken und begeisterten Interessenten vermittelt und diesen als Dauerleihgeber gewonnen. Ein doppelter Coup.
Kurioserweise gibt es keine großen Sammlungsbestände Matisse in Deutschland. Und dass man dann gerade Matisse in einem Picasso-Museum ins Licht der Öffentlichkeit rückt, das hatte vermutlich ein besonderes Interesse, einen besonderen Kick bei der Familie Matisse.
Kick, weil Picasso und Matisse Rivalen waren, die sich eifersüchtig beobachteten. Dabei ist ihr Werk so verschieden. Der eine zerlegte und entstellte seine Motive gern, der andere vergötterte seine Modelle liebevoll. Erst im Herbst 2016 sollen die Werke aus 45 Schaffensjahren Henri Matisse ausgestellt werden.
Stabhochspringer Raphael Holzdeppe hat bei der Leichtathletik-WM in Peking die Silbermedaille gewonnen. Weltmeister wurde überraschend Sean Barber aus Kanada. Der als Favorit gehandelte Franzose Renaud Lavillenie landete auf dem Bronzeplatz.
Mal wieder zeigte er seine Stärke erst im letzten Versuch. Raphael Holzdeppe konnte seinen WM-Titel von 2013 zwar nicht verteidigen, bewies im dritten Durchgang über 5,90 Meter aber, dass er seine Nerven im Griff hat. Nachdem er schon aus den Medaillenrängen raus war, sicherte sich der 25-Jährige vom LAZ Zweibrücken Silber. Neuer Weltmeister ist der Kanadier Sean Barber, der die 5,90 Meter bereits im ersten Anlauf überquerte. Weltrekordler Renaud Lavillenie aus Frankreich musste sich mit Bronze begnügen.
Hauptsache laut. Schon immer war das Fußballstadion ein toller Ort, um mal so richtig schön Krach zu machen. Mit jedem Dezibel auf den Tribünen wächst der Erfolg der eigenen Mannschaft. Und so dröhnt alles durcheinander. Wilde Gesänge, Trommeln, Pfeifen und bei den Bayern auch ab und zu offenbar mal ein Akkordeon. Als mit der WM in Südafrika dann noch die Vuvuzelas dazu kam, hielt man das nur noch mit Ohrstöpseln aus. Doch die brauchen sie jetzt nicht mehr, denn beim Projekt Kurvenklänge ist Schluss mit der Geräuschanarchie beim Fußball. Jetzt hängt das Stadion voller Geigen, Flöten und Harfen. Über märchenhafte Musik und weinende Männer, Antraut Korde-Strehle.
Stimmgewaltig schmettern sie ihre Hymnen, wie bei den Spielen in der Bundesliga oder im Pokal, und doch ganz anders. Für das WDR-Videoprojekt Kurvenklänge wurden die Fans zu Meistersängern, begleitet vom Funkhausorchester und manchem Musiker, dessen Herz auch für den Fußball schlägt. Der Kölner Juraj Cicmarovic ist so einer, Geiger und FC-Fan also, mit Herz dabei.
Das ist eine Erfüllung eines emotionalen Traumes, der sich paart auch mit Beruf. Und es gibt nichts Schöneres.
Voll auf Fußball eingestellt. Über 50 Musiker, die sonst eher Klassik spielen. Für Regisseur Barış Aladag, der schon Musikvideos für Clouseau gefertigt hat, ein Experiment.
Also ein Orchestermusiker in der Kurve ist schon ein Fremdkörper erstmal. Und für den Orchestermusiker selbst ist auch nicht so alltäglich, dass Fans um ihn herumstehen und er irgendwie auf kleinstem Raum musizieren muss. Und dieses Experiment ist geglückt, glaube ich.
So verschieden die Clubs, so verschieden die Vereinshymnen. Borussia Mönchengladbach und ein Rockstück aus den 80ern.
Dann fange ich an zu weinen, auch als Mann. Das sind Emotionen.
Die Bay-Arena in Leverkusen und eine Harfe in Schwarz-Rot-Weiß, den Vereinsfarben, aber purer Zufall.
Stadion. Ich gucke die ganze Zeit hier rum, muss aufpassen, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse. Ist ganz toll.
Welche Harmonie zwischen Musikern und Fans, zwischen Fußball und Hochkultur. Und Emotionen und Gänsehautmomente bei allen Beteiligten.
Und Gänsehaut gibt es ja nicht nur beim Fußball. Claudia Kleinert, müssen wir jetzt ganz stark sein und uns so langsam vom Sommer verabschieden?
Naja, gut, der Sommer geht ja nun definitiv bald zu Ende, zumindest meteorologisch Ende August. Aber so einen guten Spätsommer, den scheinen wir noch zu bekommen. Im Süden bekommen wir den sogar auf jeden Fall, auch wenn im Moment Sommerwetter ein bisschen schwächelt. Heute gab es schon heftige Schauer, zum Teil auch Gewitter. Hier aus Südwesten auf dem Radar zu erkennen, breiten sich diese Regenfälle, die zum Teil noch mal richtig ordentlich sind, weiter nach Osten aus, liegen dann in der Nacht so von der Ostsee runter bis nach Bayern. Und da gab es zum Teil auch schon kräftige Windböen. Jetzt in den nächsten Stunden sind noch ab und zu Schauer und Gewitter möglich, auch in der Eifel, Sauerland, Rothaargebirge. Kann es dann mal eine Sturmböe geben und morgen wird es ein insgesamt windiger Tag. Eifel 80 bis 100 Kilometer pro Stunde in Böen, insgesamt im Nordwesten 60 bis 80 Kilometer pro Stunde und an der Nordsee kann es sogar morgen im Laufe des Tages Sturmböen geben. Also ein windiger Tag morgen, etwas wechselhaft, aber es wird auch schon wieder längere sonnige Abschnitte geben und danach wird es insgesamt wieder freundlicher und vor allem im Süden wärmer. Für den Norden und Nordwesten steht das noch nicht so ganz fest. Jetzt in der Nacht, wie gesagt, der Regen zieht weiter nach Osten, aus Westen kommen noch einzelne Schauer, zum Teil mit kräftigem Wind. Temperaturen sinken bis morgen früh auf 17 bis 12 Grad. Morgen Vormittag Sonnenschein am ehesten schon im Süden. Nach Norden hin noch dichte Wolkenfelder. Hier zieht ein Regenband ab. Und im Laufe des Nachmittags folgen dann einzelne Schauer aus Westen nach. Zwischendrin gibt es aber auch da längere sonnige Abschnitte. Sehr freundlich in Bayern, Baden-Württemberg. Die Temperaturen im Norden so 19 bis 22 Grad, im Süden bis 25. Und der Wind, den wir eben schon gesehen haben, ist ziemlich kräftig unterwegs, wird überall spürbar sein. In Schauer- und Gewitternähe kann es halt auch starke Böen geben. Danach wieder Wetterberuhigung. Die dichtesten Wolken im Norden und Westen, das gilt für den Mittwoch genau wie für den Donnerstag. Am Donnerstag sind auch einzelne Schauer dabei, im Süden sehr sonnig und da auch wieder heiß mit bis zu 33 Grad. Also da macht der Sommer wirklich nur Pause.
Danke, Claudia. Und wir verabschieden uns. Und hier geht's weiter mit der Frage, ist der Deutsche Fußballbund wirklich ein gemeinnütziger Verein? Mit den Tücken im deutschen Vereinswesen beschäftigt sich die Story im ersten Steuerfrei e.V. Um 0.45 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.